Ich habe ja wirklich schon von sehr klein an gesehen, dass es total sinnvoll ist, wenn man eine eigene Idee hat und wenn man etwas verbessern will, dass man das tatsächlich in die eigene Hand nehmen kann. Das ist einfach ja in Fleisch und Blut bei mir übergegangen. Mein Eindruck ist tatsächlich, dass sich Frauen mittlerweile viel bewusster gegenseitig supporten. Ich sehe es bei mir, ich gehe viel bewusster auch auf die Frauen zu und connecte mich mit denen und netzwerke mit denen und setze mich zusammen und wir diskutieren auch über Themen. Ich glaube tatsächlich, dass sich das ändert gerade.
Frauen macht Politik. Ein Podcast für Empowerment.
Und heute treffe ich eine Frau, die feiert mit knapp 40 Jahren ihr politisches Comeback, Anja Penzler-Beyer. Sie ist schon mit 14 Jahren bei den Jusos eingetreten, machte dann in Kassel Kommunalpolitik für die SPD und dann gab es erstmal eine 10-jährige Politikpause. In dieser Zeit studierte sie erstmal zu Ende, ist mittlerweile Linguistin, Expertin in der Digitalisierung und Dozentin an der Hochschule für Polizei in Brandenburg. Und nun die Vorsitzende des Bundes der Kriminalbeamten in Brandenburg und damit die erste Frau in dieser Position.
Hallo Anke, schön, dass ich da sein kann.
5 Minuten und wir haben gesagt, hallo Anja, hallo Anke, weil man kann eigentlich gar nicht dich nicht duzen. Du bist so eine fröhliche, aufgeschlossene Person und gehst so lachend durchs Leben.
Ich gebe mein Bestes, ja.
Wie wird man Vorsitzende des Bundes der Kriminalbeamten?
Das ist eine gute Frage, ja. Also ich bin da so reingestolpert, glaube ich. Ich mache Politik, seitdem ich 14 bin, so. Und ich glaube, es gab kaum eine Zeit in meinem Leben, in der ich nicht politisch war. Ich war auch die ganze Zeit, seitdem ich 14 bin, politisch engagiert, gewerkschaftlich engagiert, in der Fachschaft, Stadtschulsprecherin in Kassel, so eine Sachen. Und war dann jetzt einige Zeit wissenschaftliche Mitarbeiterin, dann hat man immer so befristete Verträge, da will man sich nicht wirklich an eine Funktion binden. Und mit der unbefristeten Stelle dann an der Hochschule der Polizei war dann klar, okay, jetzt steige ich wieder ein, ich habe wieder Bock, so, ich will wieder mitmischen.
Ja. Mit 14 hast du schon aktiv mitgemacht. Als ich dich angerufen habe, hast du gesagt, ja, ich hatte mal eine 10-jährige Politikpause.
Genau.
Also das ist jetzt dein Comeback.
Das stimmt. Ungeplant. Ja, ungeplant. Aber ja.
Wie kommt man dazu? Mit 14 als Schülersprecherin, denke ich mal. Du kommst ursprünglich aus Thüringen.
Mhm. Also, dass ich politisch sensibilisiert wurde, das hat schon viel früher angefangen. Ich habe einfach eine sehr meinungsstarke Familie und mein Opa war nach der Wende der erste frei gewählte Bürgermeister bei uns in der Gemeinde. Also es ist, glaube ich, es wäre schwierig und komisch gewesen, wenn ich da nicht schon irgendwie politisch mit eingespannt gewesen wäre und immer auch diskutiert hätte und gelernt hätte, schon irgendwie am Küchentisch mit meinen Eltern, mit meinen Großeltern zu argumentieren. Ja, und mir ist es immer leicht gefallen, einfach auch in Männerdomänen dann mich zu behaupten.
Und du bist jetzt in der Männerdomäne. Du bist die Vorsitzende des Bundes der Kriminalbeamten und die Landesvorsitzende und vertrittst als Frau mehr Männer, oder? Gehe ich davon aus, dass es eigentlich mehr männliche Kriminalbeamte gibt?
Ja, wir haben auf jeden Fall ungefähr 70-30 im Moment von der Ratio so. Ja, und dann gab es einfach einen krassen Generationswechsel jetzt. Also es war klar, dass der Vorstand, der vorher im Amt war, dann das zum größten Teil nicht weitermachen kann und weitermachen will. Einfach weil sie dann jetzt in dem Alter sind, wo sie sagen, ja, da können jetzt auch mal die Jungen übernehmen. Und dann aber, so die erfahrenen Kriminalhauptkommissare gesagt haben, ja, wir nehmen jetzt schon gerne eine Funktion, aber Chef wollen wir jetzt nicht gleich sein, weil die Polizei ja doch eben auch sehr hierarchisch funktioniert und sich dann jetzt nicht jeder trauen würde, auch irgendwie kritisch in der Öffentlichkeit vielleicht was zu sagen. Ja, und dann habe ich mich da auch nicht gemeldet. Also was ich gar nicht gerne mag, sind diese so Kampfkandidaturen oder so eine Sachen. Da hätte ich wahrscheinlich auch gar nicht mitgemischt. Aber wir saßen dann irgendwie zu 5, 6 in der Runde und haben überlegt und haben einfach hypothetisch überlegt, wer kann jetzt welches Amt machen, damit das hier nicht einschläft mit dem Vorstand. Ja. Und dann habe ich den Jungs irgendwie alle so ein Amt verpasst und haben die gesagt, ja, da musst du jetzt die Chefin sein. Ja, und dann haben wir uns überlegt, okay, dann treten wir als Team an. Und dann hat uns der Verband gewählt. Und so ist das eigentlich passiert.
Wo sind da deine Aufgaben? Also wo seht ihr euch? Ihr seid eine Interessenvertretung für die Kriminalbeamten. Ihr
genau.
versucht in der Gesellschaft Akzeptanz zu schaffen für euren Beruf.
Ja, erstmal ist es wichtig zu wissen, also wir sind die Berufsvertretung der Kriminalpolizei, dass die Kriminalpolizei innerhalb dieser großen Organisation Polizei schon eher eine kleinere Gruppe ist, die selten wirklich gehört wird. So, weil der große Bereich ist immer die Schutzpolizei und auch die Bereitschaftspolizei. Und das sind die, die man auf der Straße sieht, die abenteuerlichen Einsätze fahren, die viel Blaulicht und viel Stärke demonstrieren auf der Straße. Und diese eigentliche akribische Arbeit, ne, diese Puzzleteile zusammen, das, was dann so im Hintergrund stattfindet, das, was eigentlich so maßgeblich für Kriminalitätsbekämpfung ist, das macht die Kriminalpolizei und die kommt viel zu selten zu Wort. Und deswegen hat sich überhaupt der BDKS gegründet. Und unsere Aufgabe ist es natürlich zum einen innerhalb der Polizei immer wieder zu sagen, hier sind kriminalpolitische Themen, hier sind unsere Schwächen, die wir hier auch in Brandenburg in der Kriminalpolizei haben, damit die gehört werden überhaupt. Also innerhalb der Polizei der Kripo eine Stimme zu geben, aber natürlich eben auch bestimmte Dinge, die nicht innerhalb der Polizei beschlossen werden können, auch in die Politik zu tragen. Und dann sind wir ganz klar auf der Ebene der Landespolitik. Das heißt, da muss ein Innenminister angeschrieben werden oder direkt angesprochen werden. Da müssen die innenpolitischen Sprecherinnen und Sprecher der Landtagsfraktionen auch kontaktiert werden. Da muss ein Austausch stattfinden. Und was das angeht, glaube ich, hat mein Verband das eigentlich ziemlich klug gemacht sogar, als sie mich zur Vorsitzenden gewählt haben, weil ich auch selbst als Quereinsteigerin in die Polizei gekommen bin und jetzt natürlich besser so eine fachspezifischen Themen auch für Leute übersetzen kann, die nicht in dieser Organisation so aufgeboren und aufgewachsen sind, muss man sozusagen.
Wie viele Leute vertrittst du? Wie
ungefähr 700 sind wir hier in Brandenburg.
Du bist Linguistin.
Genau, ich habe Computerlinguistik studiert.
Ja. Ich muss dich das fragen. Wir haben hier öfter mit Frauen ja schon gesprochen und sie beklagen alle die Kommunikation. Die sagen, die Kommunikation zwischen Männern und Frauen ist unterschiedlich. Sie werden missverstanden, wenn Frauen Signale senden und sagen, ich finde das und damit signalisieren, es ist meine persönliche Meinung, wird ihnen Emotionalität unterstellt. Erlebst du sowas?
Ja, erlebe ich. Erlebe ich aber von Männern und Frauen. Also ich erlebe emotional argumentierende Männer. Und ich erlebe aber auch sachlich argumentierende Frauen. Also es hat wirklich was mit dem sozialen Umfeld zu tun und wie wir geprägt sind. Ja, und wie wir uns auch anpassen können. Sprache hat ja viel auch immer mit sozialem Status zu tun. So, wie muss ich meine Sprache anpassen, um der Gruppe anzugehören, der ich angehören will? So, das ist ja immer die große Frage. Und ich glaube, wenn man ja, so wie ich, einfach so lange auch Position einbringt und gehört werden will und seine Meinung kundtun muss im Namen eines Verbandes zum Beispiel, dann passt man sich automatisch der Sprache an. Und setzt sich dann irgendwie am besten Fall auch durch. Ne?
Trainierst du das? Oder hast du das bringst du einfach so mit?
Ehrlich gesagt, ja. Ich habe es nie wirklich bewusst trainiert. Nee.
Männliche Alpha-Tiere haben dich umgeben. Keine ja. Alpha-Frauen?
Nee, irgendwie tatsächlich nicht. Aber das ist später dann gekommen. Also als ich dann so das erste Mal eine Chefin hatte, war das total ungewohnt für mich. Ja, weil ich weil das neu war erstmal. Das ist auch schon viele Jahre her. Das war damals, ich war im Studium, habe ich auch als Reiseleiterin nebenbei gearbeitet. Und das war dann einfach eine Destinationsverantwortliche. Ja, und die hat das auch gut im Griff gehabt. Und die hat teilweise, das war ein Vorbild für mich. Also die hat viele Sachen auch dann mal emotional begründet, ohne unsachlich zu werden. So, und das fand ich toll. So, und da habe ich auch immer noch viel mitgenommen.
Da hast du doch Unterschiede festgestellt. Mhm. Ja. Also, war diese Frau als Vorbild wichtiger als die Alpha-Männer?
Mir ist es damals nicht wirklich aufgefallen, aber mir fällt es mittlerweile auf. So. Ich merke mittlerweile, dass ich an einem Punkt bin, wo ich jetzt nicht mehr einfach so diese rebellische junge Politikerin bin, die immer so reinschlagen kann, sondern dass ich gerade von, ja, weiß ich nicht, Anfang 20, Mitte 20-jährigen Frauen, die auch politisch sich engagieren möchten, schon oft als Vorbild gesehen werden. Und dann hat das schon auch was mit mir gemacht. Ja, weil ich dann jetzt einfach mehr drauf achte. einfach.
Du hast also sehr intuitiv gearbeitet.
Ja, immer. Ja.
Und merkst jetzt vielleicht erst in der Rückschau, was du da gemacht hast, um das jetzt zu professionalisieren?
Das kann man so sagen, ja.
Was dann vielleicht auch weniger anstrengend ist?
Ja.
Wenn man nicht nur aus seinem Bauch arbeitet, sondern auf Grundlagen, Arbeitsgrundlagen zurückgreifen kann?
Na, ich würde schon sagen, dass das immer eine Mischung war. Also ich bin schon eine sehr systematisch, ich würde schon von mir sagen, dass ich sehr eher systematisch vorgehe. Nicht unbedingt immer strategisch durchdacht, aber systematisch. Ja, aber eben auch mit Empathie und mit Temperament, das würde ich sagen, ja.
Das merkt man ja. dann kann man mit dir gar nicht so eine Debatte führen über große Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Also du arbeitest ja in einem männlich geprägten, gelesenen Bereich, kommst da als Frau rein mit deiner fröhlichen, zugewandten Art. Und das ist für dich gar kein Thema?
Ja, für mich nicht, ne? Aber man darf natürlich auch nicht das Gegenüber unterschätzen. So. Und ich würde nicht verschweigen, dass es sicherlich Männer gibt in meinem beruflichen Umfeld, die mich ganz, ganz schrecklich finden, weil ich alles das verkörper, was sie nicht mit einer Frau in Verbindung bringen. Dass ich manchmal ein bisschen lauter bin, dass ich eben meinen Standpunkt klar mache, dass ich auch mal widerspreche, auch wenn das Ranghöhere sind. So, das, ja, na klar, weil die wahrscheinlich auch in einem anderen sozialen Umfeld, nochmal um darauf zurückzukommen, dann eben auch wahrscheinlich sozialisiert wurden und das nicht kennen.
Uns trennen ungefähr so 15 Jahre Alter. Mhm. Und ich glaube, da ist schon ganz schön viel passiert, oder?
Ehrlich gesagt habe ich diesen Eindruck auch. Also ich kann mich daran erinnern, ich hatte ja schon gesagt, ich habe von 14 bis 24 wirklich Hardcore-Politik gemacht. So, das war immer mein größter Lebenstraum mit 18, war hauptberuflich in die Politik zu gehen. Und davon war ich dann mit 24 irgendwann wirklich meilenweit entfernt, weil meine Erfahrung in dieser Zeit einfach war, das sind in der Regel alte Männer, die sich nochmal irgendwie duellieren wollen und da ist kein Platz für mich. Da ist selten eine sachliche Debatte gewesen in dem Umfeld, das ich dann kennengelernt
habe.
Wo
war das? Wo hast du das
erfahren? Das war in Kassel, das kann man fairerweise jetzt sagen, da geht es immer ein bisschen heftiger zu. So.
Warum geht es in Kassel
in der Parteipolitik?
Ist so? Oder?
Ja, scheinbar ist das so. Jetzt gerade auch aktuell wieder mit Bürgermeister war, da geht es richtig ab. Und das war eben dieses politische Umfeld, was ich kennengelernt hatte. Und dann habe ich auch für mich entschieden, nee, das ist wirklich nicht das, also da sehe ich
mich
nicht.
Das war dir zu hart?
Das war mir zu unsachlich. Das war mir nicht erwachsen genug. Das muss ich eigentlich auch ganz klar sagen. Also das waren so absurde Debatten, dass dann Anträge, also ich war Teil der größten Fraktion damals im Stadtparlament und dann wurden so Anträge abgelehnt, dass da irgendwie eine Fraktion mit 3 Mitgliedern ein Postfach wollte. Und dann haben die gesagt, nee, das machen wir ja aus Prinzip nicht und so. Und das habe ich nicht verstanden und wollte das gerne mal ausdiskutieren. Das war natürlich irgendwie schwierig, ja. Also es war für mich wenig sachorientiert. Und dann kam noch dazu, dass ich in meinem Umfeld damals, in der Partei, für die ich damals aktiv war, einfach viele gesehen habe, die dann schon irgendwie Mitte, Ende 30 waren und nicht fertig studiert hatten und sich so in diesem politischen Traum auch weiterhin befunden haben. Und ich für mich einfach entschieden habe, ich mache jetzt hier einen Cut. Ich weiß doch, dass ich damals zum Oberbürgermeister gesagt habe, weißt du, Bertram, wenn ich 40 bin, dann komme ich wieder, dann mache ich dann Politik, bin ich immer noch laut und bin immer noch frech und habe immer noch Ideen und dann mache ich jetzt hier erstmal ein ordentliches Studium. So,
und jetzt bist du hier.
Tatsächlich habe ich das nicht geplant und jetzt ist ja irgendwie genau das passiert, ja.
Mit 14 schon sicher zu sein, dass man mit 18 spätestens, dass man mit 18 in die Politik reingeht, das ist es wieder diese Prägung von zu Hause, was wir schon mal hatten? Oder ist es ein Gestaltungswille? Was ist das?
Ja, es ist wirklich dieser Gestaltungswille. Also ich habe ja wirklich schon von sehr klein an gesehen, dass es total sinnvoll ist, wenn man eine eigene Idee hat und wenn man etwas verbessern will, dass man das tatsächlich in die eigene Hand nehmen kann und dann die verschiedenen Prozesse kennenlernen muss, welche Gremien sind jetzt für was zuständig. Und das ist einfach ja in Fleisch und Blut bei mir übergegangen und das ist mir immer total leicht gefallen. Ich weiß doch, das allererste Mal, dass ich das in der Schule gemacht habe, das war so siebte Klasse, also ich war dann 14 und dann lag das Thüringer Schulgesetz aus. Das war damals ganz neu mit so einem schönen Heftchen gedruckt und dann hat unsere Lehrerin gesagt, das müsst ihr euch durchlesen, das sind eure Rechte. Und dann habe ich das gemacht. Ich habe das von vorne nach hinten durchgelesen, habe das verstanden und dann wollte unsere Biolehrerin unsere Noten laut vorlesen. Und dann habe ich mich gemeldet, habe gesagt, das stimmt, das dürfen sie aber nicht.
Datenschutz.
So, genau. Ja. Und das war ein Riesentheater. Mein Vater war da damals der stellvertretende Schulleiter, der wurde gleich informiert und dann habe ich richtig Ärger bekommen. Und ich habe das nicht verstanden, weil ich dachte, aber es sind doch meine Rechte. Ich habe doch jetzt nur meine Rechte durchgesetzt. Und ich konnte dann rausgehen, habe dann noch ein paar mitgenommen, die auch ihre Note nicht. Das war eine Revolution damals in Thüringen, im kleinen Thüringen, dann in Mühlhausen. So. Naja, aber ich habe dann aber auf der anderen Seite auch, zum Beispiel als ich dann nach Hessen gegangen bin, gesehen, dass die Reaktion, wenn ich sowas gemacht habe, komplett unterschiedlich war. So. Und das hat mich viel stärker geprägt.
Die war inwiefern unterschiedlich?
Als ich das in Thüringen gemacht habe, wurde ich als Person ausgezählt. So. Dass das falsch ist, dass ich mich mal beherrschen, so eine Sache. Ne? Also es wurde sofort versucht, dagegen vorzugehen, dass ich sowas mache. Und als ich dann nach Hessen gegangen bin, und da hatte ich ja auch dann erstmal eine schulische Ausbildung gemacht, bevor ich an die Uni gegangen bin, da waren die Lehrerinnen und Lehrer eigentlich ja begeistert, dass ich das gemacht habe und dass die haben mich dann bestärkt und gesagt, das ist ja ganz toll, du kennst ja deine demokratischen Rechte und so weiter. Also ja, eigentlich hat mich das tatsächlich viel mehr geprägt noch.
Das sind für mich, würde ich sagen, Ost-West-Unterschiede.
Ja, ganz klar, ganz klar. Und ich merke das auch teilweise jetzt wieder. Ich bin ja als Erwachsene, würde ich sagen, ich war jetzt zwischen 18 und 31, 32 in Hessen. Als Erwachsene bin ich wahrscheinlich westdeutscher geprägt, als ich ostdeutsch geprägt bin. Und tatsächlich merke ich diese Kommunikationsschwierigkeiten jetzt immer noch. Das ist innerhalb der Polizei vielleicht noch mal eine Spur krasser.
So. Weil eine Hierarchie sowas ja auch befördert, ne?
So
eine.
Genau, aber dass es einfach nicht üblich ist, mal unter vier Augen auch eine sachliche Kritik zu äußern, ohne dass sich das Gegenüber persönlich angegriffen fühlt. Das finde ich total schade. Und das fände ich gut, wenn wir da noch ein bisschen hinkommen können.
Ja. Hast du eine Erklärung dafür? Ist es eine Prägung durch 40 Jahre anderes System?
Ich weiß nicht, ob es vielleicht nur bei mir so rüberkommt, aber ich habe den Eindruck, dass es tatsächlich noch eher so die Generation meiner Eltern ist, die das betrifft oder noch ein bisschen jünger. Aber dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt unsere Anwärterinnen und Anwärter sehe, dass die schon eher auch mal kritisch nachfragen. So. Ich habe schon den Eindruck, dass das gerade so ein bisschen kippt auf eine gute Art.
Ja. Du bist wieder in die Politik eingestiegen. Du hast also dein Comeback mit Ende 30 gefeiert. Oh, bleibst du dabei? Kann man da noch mehr von dir erwarten oder planst du sowas eigentlich gar nicht?
Nee, ich plane das wirklich nicht. Und mir wurde jetzt auch schon zwischendurch unterstellt, dass ich schon irgendwas plane und irgendwas strategisch vorhabe. Das kann ich wirklich verneinen. Ich sage nach wie vor, dass hauptberuflich Politik zu machen irgendwie immer noch ganz weit von dem ist, was ich mir von meinem Leben vorstelle. Und dass ich es jetzt noch entspannter sagen kann, weil ich einfach jetzt irgendwie mein Studium ordentlich abgeschlossen habe, eine feste Stelle habe, gerne auch weiter wissenschaftlich arbeiten möchte. Das füllt mich gerade aus. Zu unterrichten füllt mich aus. Es macht mir Spaß. Ja, und mir macht tatsächlich mein Ehrenamt Spaß. So. Und wenn ich irgendwann an den Punkt komme, an dem es mir zu viel wird, dann habe ich jetzt, nachdem ich ja schon einmal in den Ruhestand gegangen bin, auch kein Problem damit mehr zu sagen, ich gebe das jetzt wieder ab.
Glaubst du, dass mehr Frauen in Zukunft aus deiner Generation den Weg in Ehrenamt, in Politik finden, dass sich das ändert, dass es selbstverständlicher wird?
Ich wünsche mir das. Ich glaube, was wir nicht mehr so finden werden, sind so diese klassischen Funktionsstrukturen, also dass sich jetzt jemand für 5, 6 Jahre für ein Amt wählen lässt. Ich glaube, dass wir eher in Zukunft auch projektbezogene arbeiten werden. Aber ja, vielleicht hilft das auch, um mehr Frauen zu gewinnen. So nicht mehr diese starren Muster zu haben, sondern eher auch so fallbezogen Arbeitsgemeinschaften zu bilden, Sachen auszuarbeiten und immer schon auch so einen kleinen festen Kern zu haben, der dann die Weitsicht hat. Aber dass wir da auch viel mehr Frauen reinkriegen können. Ich würde mir das sehr wünschen.
Warum machst du das alles? Also dieses Ehrenamt, was sind die Momente, wenn du dieses Ehrenamt jetzt ausfüllst, wo du sagst, dafür lohnt es sich?
Also ich kann ein Beispiel geben. Es gab gerade in Brandenburg die Diskussion, soll es eine Landespolizeibeauftragte geben oder nicht? So. Und mein Verband hat sich schon vor sehr vielen Jahren ganz klar dazu positioniert und hat gesagt, natürlich brauchen wir das. Wir brauchen hier eine unabhängige Stelle, die für alle Bürgerinnen und Bürger, aber auch für alle Polizistinnen und Polizisten ansprechbar ist und ganz neutral von außen in die Polizei reingucken kann. So. Und das haben andere Organisationen völlig anders gesehen. Das ist auch legitim. Aber also wir haben uns eben ganz klar dafür positioniert und wir haben auch sehr konkrete Verbesserungsvorschläge für dieses Gesetz gemacht. Und die wurden auch genommen. Und es war schon ziemlich cool, dann oben im Parlament zu sitzen und die Abstimmung zu hören und auch nochmal zu hören, was die Regierungskoalition jetzt konkret für Punkte eingebracht hat. Und ich dann irgendwie so im Zweiten so gedacht habe, ja, geil, das war von uns so. Also, dass es tatsächlich Ergebnisse gibt und dass man auch sehen kann, ich habe jetzt mit meinem Verband, wir gemeinsam haben dafür gesorgt, dass das jetzt ein gutes Gesetz ist und dass die gut arbeiten kann. So. Und das finde ich erfüllend. So, wir haben ein Problem gehabt, wir wollten das mit angehen, wir haben uns da konstruktiv eingebracht und wir haben uns da auch mit durchgesetzt.
Wie viel Zeit bringst du für dieses Ehrenamt auf?
Ja, das ist eine gute Frage. Also als ich so gewählt wurde und als wir als Vorstand, wir sind fast alle neu dann in diese Ämter gekommen, das war schon nochmal so 40 Stunden auf die 40 Stunden die Woche drauf. So die ersten 2, 3 Monate. Mittlerweile sind wir ein gutes Jahr so im Ehrenamt drin. Und man merkt jetzt so ein bisschen schon eine Routine. Also jetzt sind es vielleicht irgendwie nochmal 20 Stunden die Woche. Und das wird jetzt aber auch sukzessive immer ein bisschen, nochmal ein bisschen weniger, je nachdem, wie sich das so einpendelt. Ich würde mal sagen, am Ende komme ich trotzdem noch so bei 10, 15 Stunden die Woche raus.
Plus.
So. Ja, plus, also zusätzlich zum normalen Dienst. Ja.
Wird dir die Frage gestellt, Frau Penzler-Beyer, wie bekommen Sie das unter einen Hut?
Ich habe keine Familie bisher, ne? Ja, viel.
Ist es der Preis?
Viel Lust? Nee, gar nicht, würde ich nicht sagen. Wenn ich tatsächlich dann eine Familie habe, dann würde ich das einfach dann auch eben anders managen. Aber auch das, glaube ich, ist ein Stück weit unsere ostdeutsche Prägung. So. Ich habe nur Frauen, solange ich denken kann, um mich rum, die immer beides gestemmt bekommen haben. Und es wird irgendwie funktionieren. Wir haben ehrlich gesagt eher auch 2 Männer bei uns im geschäftsführenden Vorstand, auf die wir Rücksicht nehmen, weil die sich vorrangig um ihre Kinder kümmern.
Es scheint sich was zu ändern in der Politik.
Also ich finde schon, ich finde, dass sich wirklich was geändert hat, einfach weil ich jetzt relativ neu wieder eingestiegen bin und im Prinzip nur den Vergleich von vor 10 Jahren hatte. Und mein Eindruck ist tatsächlich, dass sich Frauen mittlerweile viel bewusster gegenseitig supporten. Das habe ich vor 10 Jahren so nicht kennengelernt. Da war es eher dann auch so ein Machtgerange, so jetzt ist hier noch eine Frau und ich war aber bisher die Einzige und jetzt muss ich hier meinen Standpunkt bewahren. So. Und mittlerweile, ich sehe es bei mir, ich gehe viel bewusster auch auf die Frauen zu und connecte mich mit denen und netzwerke mit denen und setze mich zusammen und wir diskutieren auch über Themen. Und ich nehme es auch um mich rum so wahr. Ich glaube tatsächlich, dass sich das ändert gerade.
Es gibt eine Frage, die ich allen Frauen stelle. Der Podcast heißt Frauen macht Politik, ein Podcast für Empowerment. Welches dieser Worte wäre für dich das Wichtigste?
Das habe ich mir vorher überlegt, weil ich die erste Folge gehört habe.
Sehr schön.
Und ich würde das Wort Macht nehmen, aber als Verb. Mhm. Frauen macht Politik, macht was. Ihr habt eine Stimme, ihr werdet auch gehört. die ganzen, ja, diese ganzen Vorurteile über diese politischen Spielchen oder so, das muss man gar nicht mitspielen. So, wenn man einen Standpunkt hat, dann kann man den einbringen und dann wird man gehört und das macht einfach Spaß.
Dankeschön.
Das war Anja Penzler-Beyer, die Vorsitzende des Bundes der Kriminalbeamten in Brandenburg. Mein Name ist Anke Burmeister.
Frauen macht Politik. Ein Podcast für Empowerment.